SRF 2 Kultur.
Wir haben diese historischen Sammlungen. Wir werden vor Fragen gestellt der Herkunft der Objekte, der problematischen Sammeltätigkeit, Lücken in der Geschichte der Sammlung, Nichtwissen über die Menschen hinter diesen Sammlungen.
Im Völkerkundemuseum Zürich befindet sich heute eine umfangreiche Sammlung tibetischer Objekte, zusammengetragen von einem österreichischen Bergsteiger mit zweifelhafter politischer Reputation während des Zweiten Weltkrieges. Objekte dieser Sammlung sind zurzeit zu sehen in einer Ausstellung mit einem speziellen Ziel.
Die Idee ist eben, mal von dieser westlichen Perspektive loszukommen und zu fragen, was haben wir hier heute eigentlich vor uns? Was ist das? Und wie kann man auch in ein Gespräch treten, zum Beispiel mit Angehörigen der Herkunftsgesellschaften? Was bedeuten solche Objekte und Sammlungen hier für Sie?
Was bedeuten diese Sammlungen für Sie? Das ist auch unsere Frage in dieser Passage. Wir begleiten 5 Menschen aus 3 Generationen auf einem Rundgang durch die Ausstellung. Menschen, deren Wurzeln immer noch verankert sind in Tibet, auch wenn sie längst einen Schweizer Pass haben.
Ich finde es schön, dass man unser Land in einem Museum sieht, obwohl man eigentlich nicht so viel über Tibet spricht. Das freut mich schon.
Also es macht mich auch glücklich zu sehen, dass es so eine Möglichkeit gibt, vor allem für Kinder, die noch nie in Tibet waren oder zu Hause auch Deutsch sprechen und vielleicht gar kein Tibetisch können und dann hierher kommen und sich einen Eindruck machen können, wie das so etwa aussehen könnte in Tibet.
Das Museum ist nicht klein. Und man sieht recht viele Sachen über Tibet.
Als wir noch klein waren, kannten die anderen Kinder aus der Schule gar nicht, was Tibet ist. Und dann hat man einfach einen Vortrag über Tibet gemacht.
Aber es war auch das Problem, sie wussten gar nicht, wo Tibet ist. Mhm. Man sieht es ja auch nicht auf der Karte.
Die Ausstellung im Völkerkundemuseum wird in diesen Tagen zu Ende gehen. Was hat diese Ausstellung bei Tibeter und Tibeterinnen ausgelöst? Und was haben die Ausstellungsmacherinnen dabei gelernt? Tibet oder die verlorene Heimat, eine Passage von Maya Brandli. Tibet, Dach der Welt im Himalaya. Genau vor 60 Jahren war die faktische Unabhängigkeit Tibets definitiv beendet. Die Chinesen setzten ihren alten Herrschaftsanspruch durch. Es kam zu einer Revolte mit Zehntausenden von Toten in der Hauptstadt Lhasa. 7000 Menschen flüchteten damals aus ihrer Heimat Tibet nach Indien, Bhutan, Nepal, auch in die Schweiz. Fluchtbewegungen, die andauern bis in unser Jahrhundert. Eine politische und humanitäre, komplexe Gemengelage, verbunden mit heute noch vielen offenen Wunden. Entsprechend zahlreich sind denn auch die Sensibilitäten, mit denen die Kuratorin Martina Wernsdörfer rechnen musste, als sie diese Ausstellung geplant hatte.
Das betrifft einerseits klar die politische Lage, den Umgang in diesem Feld zwischen China, heutiges autonomes Gebiet, Tibet. Man kommt nicht umhin, dass das eine politische Komponente hat, immer. Auch wenn man das nicht in den Fokus der Ausstellung legt. Dann gibt es diese ganz verschiedenen Gemeinschaften an Tibeterinnen und Tibetern in Tibet, in China, in Indien, aber auch hier in der Schweiz, die ihre eigenen Geschichten haben. Es ist immer auch die Frage, interessiert diese Personen eine solche Ausstellung oder ist das etwas, was in der Vergangenheit liegt und wo sie eben heute ihr Leben hier und jetzt in der Schweiz führen? Dann gibt es Sensibilitäten aus dem Zustandekommen der Sammlung zum Beispiel. Also woher haben in diesem Fall Heinrich Harrer, Peter Aufschneider die Gegenstände eigentlich überhaupt bekommen? Ist das Geschenk gewesen? Sind das Tauschverhandlungen gewesen? Hat man etwas gekauft? Ich kann nur in ganz wenigen Fällen nachvollziehen, wie die Objekte in die Hände der Sammler gelangt sind. Dann sind es die Personen von Peter Aufschneider und Harrer selber, die in ihrem Leben durch politische Verflechtungen ebenfalls, wo sich Fragen stellen, wo es Sensibilitäten zu beachten gibt. Es ist die Positionierung des Museums hier in der Schweiz mit der Geschichte von vergangenen Tibet-Ausstellungen, die man berücksichtigen sollte. Also mit solchen Komplexitäten hat man zu tun. Oder hatte ich zu tun, wenn ich eine solche Ausstellung zum Rahmenthema Tibet quasi mache. Und das gilt es alles im Kopf zu behalten und zu überlegen, wo fokussiere ich nun hin und was ist möglicherweise eben auch zu erwarten, was kommt an Reaktionen oder an Eindrücken dann auf mich zurück.
Dreimal bin ich mit tibetischen Menschen unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Alters durch die Ausstellung spaziert. Was interessiert Sie? Worauf reagieren Sie spontan? Wo sind Schmerzstellen, wo Leerstellen, wo Desinteresse, wo Freude oder vielleicht auch Ärger? Erster Rundgang. Den Anfang machten Dechen, 22 Jahre alt, und Tsering, 25 Jahre alt. Zwei angehende Pflegefachfrauen, die zurzeit in Ausbildung sind an der Höheren Fachschule in Winterthur. Im ersten Raum der Ausstellung, zum Auftakt, kleine Spotlights. Eine große Bodhisattva-Figur, eine Wand mit Büchern, eine Vitrine mit tibetisch angehauchten Dingern, Zigaretten zum Beispiel namens Shangri-La oder rote Turnschuhe mit tibetischen Mantras bemalt. Vor einem Monitor bleiben die beiden Frauen stehen und schauen gebannt auf den Film.
Wo wollt ihr hin? Wohin?
Nasola, wir.
Sieben Jahre in Tibet, gedreht 1997 in Hollywood mit Brad Pitt in der Hauptrolle des Heinrich Harrers.
Sondererlaubnis.
Oh, die hm?
Seht ihr?
Bevor ich diesen Film geschaut habe, wusste ich eigentlich nicht wirklich genau oder konnte es mir nicht wirklich vorstellen, was in Tibet so vorgeht. Und durch diesen Film konnte ich auch meinen Freunden wie weitergeben, was genau geschieht in Tibet.
Der Film erzählt die Geschichte Heinrich Harrers, der 1939 zusammen mit seinem weniger bekannten Bergsteigerkollegen Peter Aufschneider aufbrach, Richtung Himalaya. Was im Film Hollywood-like aufgerollt wird, erzählt auch die Begleitpublikation zur Ausstellung. Nüchterner, dafür historisch korrekt.
Am 6. April 1939 brachen der Agrarökonom Aufschneider als Leiter und der Geograf Harrer als Teilnehmer einer von der deutschen Himalaya-Stiftung organisierten Expedition zum 8000er Nanga Parbat in Kaschmir auf. Auf der Rückreise wurden sie vom Ausbruch des Zweiten Weltkriegs überrascht und am 3. September 1939 von der britischen Armee in Karachi interniert. Fast fünf Jahre verbrachten sie in drei verschiedenen Internierungslagern, bevor ihnen am 29. April 1944 die Flucht aus dem letzten Lager gelang. Am 17. Mai 1944 erreichten Aufschneider und Harrer das Hochland von Tibet. Über einen Zeitraum von einem Jahr und acht Monaten reisten sie, meistens zu Fuß, und mit einem Yak oder Pferd als Lasttier durch West-Tibet nach Osten. Am 15. Januar 1946 erreichten Aufschneider und Harrer die Hauptstadt Lhasa. Hier lebten und arbeiteten sie die nächsten fünf Jahre.
In diesem Land, wo die Zeit stillzustehen scheint, ist alles in Bewegung. Mich eingeschlossen.
Die beiden jungen Frauen stehen immer noch vor dem Monitor. Interessant am Film finden sie vor allem die Bilder. Sie zeigen das Heimatland ihrer Großeltern, so wie Hollywood das nachzeichnet, rückblickend auf die 1940er Jahre, den Tagebüchern Heinrich Harrers folgend.
Es gibt so ganz kurze Sequenzen, zum Beispiel, als sie nach Tibet kommen und sie mit einer rausgestreckten Zunge begrüßt wurden. Das ist für mich etwas Neues gewesen, etwas, wo ich noch nie gesehen habe. Deswegen, das war sehr eindrücklich für mich.
Ich glaube, es ist eine grobe Zusammenfassung von das, was geschehen ist, damals, als die Chinesen eingedrungen sind nach Tibet. Und für mich als ein junges Mädchen war es halt schwierig, sich vorzustellen, wie das überhaupt sein könnte. Und durch den Film konnte ich es mir wie besser vorstellen.
Und was hat das ausgelöst?
Wut.
Trauer,
ja. Es hat mich auch sehr berührt.
Redet ihr mit den Eltern darüber?
Weniger.
Fast nicht, nein. Mein Vater hat viele Geschichten zu erzählen. Wenn ich interessiert bin und ihn nachfrage, kommen Geschichten, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Aber sonst einfach so reden wir nicht darüber, nein.
Meine Eltern sind ja auch in Indien geboren Und wenn sie etwas zu Hause erzählen, dann ist es über ihre Kindheitsgeschichte in Indien, weil sie selbst noch nie in Tibet waren.
Zerings Eltern sind als Flüchtlinge von Indien in die Schweiz gekommen. Hier ist Zering geboren und aufgewachsen. Detschen hingegen ist in Tibet geboren. Ihre Eltern haben das Land 2002 verlassen. Da war Detschen 5 Jahre alt. Wir betreten den zweiten Ausstellungsraum. Hier sind vor allem die alpinistischen Expeditionen der beiden Bergsteiger, Harrer und Aufschneider, dokumentiert, die letztendlich dazu geführt haben, dass die beiden in Tibet gelandet sind und dort angefangen haben, Objekte zu sammeln.
Am 21. November 1972 stimmten Kantons- und Regierungsrat des Kantons Zürich dem Ankauf einer umfangreichen Sammlung von Gegenständen aus dem tibetischen Kulturraum zu. Der vormalige Eigentümer Heinrich Harrer hatte diese zwischen 1944 und 1951 im heutigen autonomen Gebiet Tibet zusammengetragen und später durch Zusatzkäufe aus den Händen tibetischer Flüchtlinge in Indien und Nepal erweitert. Die Lust am Reisen, der Gedanke an eine gesicherte Altersvorsorge wie auch seine Sammelleidenschaft bewogen Harrer, Ende der 1960er Jahre einen Großteil seiner Tibetika zu veräußern. Nach mehrjährigen Verhandlungen mit Interessenten aus Europa und Amerika fiel seine Entscheidung zugunsten des Völkerkundemuseums aus.
Die beiden angehenden Pflegefachfrauen aus Winterthur haben kein Interesse an Harrer und Aufschneider. Auch, dass die beiden Herren Mitglieder der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei waren, Harrer sogar Mitglied bei der SS, bleibt von ihnen unbeachtet.
Da kann ich auch nichts mehr darüber sagen.
Umso mehr sind sie angezogen von einem eher unspektakulären, seilähnlichen Gegenstand, der in der Mitte des Raumes in der Vitrine liegt.
Ich weiß gerade nicht, wie man dem auf Tibetisch sagt, aber ich tanze ja in einer tibetischen Tanzgruppe, ich bin Lehrerin in einer tibetischen Tanzgruppe und diese Peitsche benutzen wir für einen tibetischen Jagdtanz.
Dieser seilähnliche Gegenstand von etwa 1,20 Meter Länge ist geflochten, zeigt ein markant schwarz-weißes Muster und eine Verdickung in der Mitte.
Oh, interessant.
Detschen zieht verblüfft ihr Hosenbein hoch. Zum Vorschein kommt ein schwarz-weiß geflochtener Bändel, den sie um das Fußgelenk geknüpft hat. Das Muster dieses Bändels ist exakt dasselbe wie auf dem ausgestellten Gegenstand.
Das da haben ganz viele Tibeter, vor allem die Jungen.
Was ist das da?
Ein Freundschaftsbändchen und steht für die Solidarität zu Tibet und dass man sich ein freies Tibet wünscht, dass man dazu steht. Aber mein Vater hat mir gesagt, das steht auch dafür, dass es, wie sagt man dem? Wie heißt das?
Von dem bösen Auge?
Vom bösen Auge, genau. Zu beschützen.
Und Sie haben jetzt auch gesagt, warum? Auf was haben Sie reagiert?
Auf die Farbe, auf das Muster. Dass es,
genau, gleich aussieht. Ja.
Ich dachte, das sei etwas Modernes. Das sei etwas Neues, das gekommen ist, aber anscheinend nicht. Das war schon immer so in Tibet.
Tanz, Freundschaftsbändele am Fuß. Das scheint ziemlich alt zu sein. Wollen wir mal schauen, was es wirklich ist?
Ja, hier steht, es ist eine tibetische Steinschleuder, werden aus einzelnen Fäden geflochten. Bei dieser Schleuder wurden schwarze, naturweiße und rote Fäden gewählt und in mehreren Techniken miteinander verflochten. Aber wir haben das beim Tanzen, haben wir das als Peitsche benutzt.
Peitsche, Steinschleuder, Freundschaftsbändel, politisches Statement, Schutz gegen den bösen Blick. Die vielen Facetten dieses unscheinbaren Objektes lösen bei Detschen und Zering Freude aus und Verblüffung. Wir gehen weiter zu einer größeren Vitrine. Dort sind Gegenstände für den rituellen Gebrauch ausgestellt. Zering weist auf einen handrasselartigen Gegenstand.
Ich weiß aber nicht, wie man dem sagen soll.
Deutsch, oder? Ja. Wie heißt das? Hier steht es sicher.
Eine Gebetsmühle ist da zu lesen. Dreht man sie, dient das der Verbesserung des Karmas. Im Buddhismus enorm wichtig.
Wir haben auch eins zu Hause, aber mehrheitlich als Dekoration. Aber meine Mutter, als sie früher noch wirklich Zeit hatte, einmal pro Tag zu meditieren und zu beten, hat sie diese verwendet, aber jetzt ist es gar nicht mehr möglich, da alle arbeiten und wirklich beschäftigt sind.
Also ich kenne es auch nicht von meinen Eltern, sondern von meinen Großeltern. Ich sah sie jeden Tag, jeden Tag, jede freie Minute, Sekunde sah ich sie mit dieser Mühle am Beten.
Auf einem Tisch zwischen den Vitrinen liegen zwei dicke Fotoalben.
Fotoalbum Heinrich Harrer.
Die beiden jungen Frauen setzen sich.
Das sind so typische Fotos.
Ja.
Solche Fotos haben wir auch zu Hause. Ich weiß noch, Fotos, die mein Vater gemacht hat, mit den Pferden und einem Reiter.
Also typisch Pferden in Tibet.
Ich habe ein Bild von mir gesehen, wo ich auf einem Jack drauf war. Aber ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern.
Hast du in der Schweiz schon mal Jacks gesehen?
Nein, du schon?
Ja, ich habe mal einmal habe ich eins gesehen, aber ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gesehen habe. Da sieht man auch wieder die tibetischen Trachten, die verschiedenen.
Das erinnert mich daran, als ich vor 2 Jahren in Nepal war. Ich war 7 Monate dort, um meine Kultur besser kennenzulernen. Und dann bin ich bis nach Mustang gereist. Ist wirklich Grenze zu Tibet, weiter konnte ich nicht. Und das erinnert mich wirklich daran. Also als ich dort in Mustang war, kamen mir die Örter so bekannt vor von den Fotos, als ich noch klein war. Und dann war ich noch in Bhutan und Bhutan hat mich wirklich fasziniert. Als wäre ich in Tibet gewesen. Die Architektur von den Gebäuden, so etwas habe ich zum ersten Mal gesehen. Wirklich schön. Ein schöner Moment und ein trauriger Moment, dass ich so nahe an Tibet war, aber nicht dorthin konnte.
Die beiden jungen Frauen blättern weiter und kommen auf das Thema Kindheit in der Schweiz zu sprechen.
Als ich noch klein war, hatte ich keine tibetischen Freunde. Es war nur mein Bruder und ich und wir haben auch tibetisch miteinander gesprochen. Jahre später, ich glaube, das war 2015 oder 2016, traten wir in Kontakt mit dem tibetischen Jugendverein in Europa und sie sind seit daher Mitglied dieses Vereins. Und seitdem kenne ich so viele tibetische junge Leute, die genau das Gleiche durchmachen wie wir, mit der Identitätskrise auch. Wofür steht Tibet mit der Sprache, Kultur? Ja.
Was ist diese Identitätskrise?
Mit der Identitätskrise meine ich, ich bin wirklich so aufgewachsen mit meinen Schweizer Freunden, mit der Schweizer Kultur, dass ich manchmal, ich weiß gar nicht, wie ich sage, dass manchmal, so wie ich denke, anders ist als denken, wo meine Eltern haben. Dass, zum Beispiel, du bist da aufgewachsen, bist mit Schweizer Freunden, Schweizer Sprache und du kannst nicht mal so gut Tibetisch und dann denkst du, bist Tibeter. Also ich kann besser Schweizerdeutsch als Tibetisch. Nur schon das finde ich eigentlich schlimm. Oder ich kann auf Tibetisch nicht lesen.
Also ich kann auch nicht lesen, schreiben kann ich auch nicht. Es ist schon traurig, dass ich, als ich jünger war, dass ich nicht in die tibetische Schule gegangen bin, mich für so etwas interessiert habe. Also jetzt im Nachhinein bereue ich es. Aber durch das Tanzen, denke ich, kann ich das irgendwie kompensieren ein bisschen.
Der erste Rundgang ist zu Ende. Die beiden Frauen haben reagiert auf den zunehmenden Verlust ihrer tibetischen Identität, auf einen Hollywood-Film, der ihre Heimat aus den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts zeigt, und auf eine Steinschleuder. Was sieht die Ethnologin Martina Wernsdörfer, die diese Ausstellung kuratiert hat, daraus für Erkenntnisse? Sie beginnt mit der Steinschleuder.
Also diese Steinschleuder ist eigentlich ein Kernobjekt in dieser Ausstellung. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht von der Textilrestauratorin unseres Museums, die mich eines Tages fragte, ob ich eigentlich wisse, was ich da vor mir hätte. Ich habe dann geantwortet, ja, das sei eine Steinschleuder aus der Sammlung Harrer. Und sie sagte mir wortwörtlich, das ist Kaviar. wenn man dieses Objekt aus der Perspektive der textilen Techniken anschaut. Es sind in dieser Steinschleuder insgesamt um die 7 verschiedene textilen Techniken verarbeitet. Und wir haben daraus einen Fokus gemacht, ausgehend eben aus dem Ansatz dieser Ausstellung, einen Schwerpunkt auf die Sammlung, auf Objektgruppen und auch auf einzelne Objekte zu legen. Und in diesem Fall war es eben eine textiltechnische Perspektive, mit der wir dieses einzelne Objekt ergründet haben.
Relevante Fragestellung mit diesen Textiltechniken, für die Tibeter hat es eine ganz andere Bedeutung. Also diese Textiltechniken haben sie überhaupt nicht interessiert.
Ja, das ist richtig. Das ist ja eben auch das Schöne daran, dass dann verschiedene Erfahrungen und verschiedene Sichtweisen auf ein solches Objekt gelegt werden. Das heißt, ich als Kuratorin oder zusammen auch mit der Restauratorin haben einen bestimmten Ansatz, unter dem wir einen solchen Gegenstand beleuchten, den wir auch einem Publikum vorstellen, welches ein solches Objekt eben nicht kennt. Es gibt kaum Literatur über solche tibetischen Steinschleudern. In den Augen eines europäischen oder eines westlichen Publikums ist es ein relativ unscheinbares Objekt. Man hat sehr viel mehr auf, ich sag mal, religiöse Gegenstände geachtet über längere Zeit, weil sie auch viel mehr erforscht sind, weil sie in einem größeren Maß vertreten sind in Sammlungen. Aber Steinschleudern wie die sind, wenn schon bekannt, als ein typisches Werkzeug einer mobilen, nomadischen Kultur, aber das ist es dann auch schon. Das heißt, diese Perspektive richtet sich eben an ein Publikum hier. Und das Interessante in meinen Augen ist dann, wenn eben Personen kommen, die aus dem Herkunftskontext eigentlich dieses Objektes stammen und mit ihren ganz eigenen Augen diesen Gegenstand anschauen und sich auch darüber äußern und ihn vielleicht eben auch auf eine andere Weise kennen, als wir das durch unsere Forschungen herausfinden.
Was diesen Film betrifft, die meisten jungen Tibeter und Tibeterinnen waren noch nie in Tibet. Doch fast alle kennen sie den Film mit Brad Pitt und halten ihn für Tibet. Inwiefern stimmen die Fakten in diesem Film?
Es sind sicher Fakten aus dieser Geschichte, aus der persönlichen Erfahrungsgeschichte von Heinrich Harrer darin. Aber es ist eine Hollywood-Produktion, die dann eben angereichert wurde mit Elementen, um auch eine Erzählung dahinter zu bauen, die eben nicht der Realität entsprechen. Ich kann vielleicht ein Beispiel nennen, das ist die Geschichte zwischen Heinrich Harrer und seinem Sohn, die in diesem Film ebenfalls vorkommt, aber auf eine Art und Weise erzählt wird, die eben nicht den realen Verhältnissen entspricht.
Und was heißt es das, wenn vor allem die jungen Tibeter alle diesen Film kennen und ihn für Tibet halten?
Ich glaube, er zeigt ihnen eben schon Facetten aus einem Land oder aus einer Region, aus ihrem ursprünglichen Heimatgebiet, die sie hier oder auch im Laufe ihrer Lebensgeschichte, ihres Schicksals nur sehr punktuell mitbekommen haben. Und das betrifft nicht nur den Film, sondern es betrifft eben auch das Buch 7 Jahre in Tibet. Das gibt es ja auch in einer tibetischen Ausgabe. Und mir hat jemand auch erzählt, dass sie oder er daraus eben Informationen bezieht über diese damaligen Zeit, die sie nicht mehr erlebt haben oder nur noch bruchstückhaft in Erinnerung haben und daher auch eine Art Wissen vielleicht abholen, dieses Buch auch anders lesen als wir und aber auch einordnen können, was daran eben vielleicht real ist und wo das auch eine Geschichte darum herum erfunden oder geknüpft wurde.
Aber ist das nicht irgendwo auch bedenklich? Also dieses Buch ist jetzt in 50 Sprachen übersetzt worden. Das ist eigentlich der Klassiker. Und daraus wird das Bild und das gefriert irgendwie ein.
Ja, ich glaube, das ist dann eben das Problem dieser westlichen Sicht oder dieser westlichen Lesart auf dieses Buch. Ich glaube, das hat einen sehr großen Einfluss genommen auf das Bild eines eingefrorenen, historisch stehengebliebenen Tibet bei einem westlichen Publikum, einem europäischen Publikum. Das hat damit zu tun, welche Bilder wir hier vorher auch schon gehabt haben, Bilder, die sich über Jahrhunderte hinweg geprägt haben, die sich weiter datiert haben, die verstärkt wurden, glaube ich, auch durch die politische Geschichte, durch das Schicksal der tibetischen Gesellschaft ab der Mitte des 20. Jahrhunderts, wo man eben auch mitbekommen hat, was hier geschieht, was auch verloren geht und welche diese Vorstellung, etwas wahrzunehmen, von etwas zu lesen, was jetzt nicht mehr existiert, in diesem Buch zu finden und auch in diesem Film zu finden. Aber ich glaube, dass Tibeterinnen und Tibeter dieses Buch anders lesen und auch diesen Film nochmal anders anschauen als
ein westliches Publikum, aufgrund ihrer unterschiedlichen Vergangenheit, aufgrund ihrer anderen Geschichte in oder auch außerhalb ihres Heimatgebietes.
Im Gespräch mit den beiden jungen Frauen, aber auch in Gesprächen mit den späteren Teilnehmern dieser Sendung, fällt auf, dass es öfters heißt, darüber kann ich nicht reden, dazu darf ich nichts sagen. Was bringt sie zum Verstummen?
Ja, ich glaube, das hat eben damit zu tun, dass es eine Art Verknüpfung gibt zwischen persönlichen Geschichten, die aber fast alle irgendwo immer eine politische Komponente haben. Und diese politische Komponente ist auch wiederum verknüpft mit dieser geschichtlichen Phase, sage ich jetzt mal, in diesem 20. und 21. Jahrhundert bis heute. Es ist keine einfache Situation. Es gibt Unsicherheiten, weil man auch nicht genau weiß, was geschieht eigentlich in der Heimat. Das sind ja, nicht alle Details sind hier bekannt, aber es sind bestimmte Ahnungen vielleicht da, eine bestimmte Vorsichtshaltung, dass, wenn man sich zu stark exponiert, etwas geschehen könnte, wo man eben nicht weiß, wohin das führt. Also das ist, glaube ich, ein Punkt.
Wie stark ist denn die tibetische Gesellschaft hier untereinander, gegenseitige Misstrauen?
Ich weiß nicht, ob es ein gegenseitiges Misstrauen ist. Was sicher so ist, dass man eben eigentlich gar nicht von der tibetischen Gemeinschaft in der Schweiz sprechen kann, sondern es sind ganz verschiedene Gruppen. Und jede dieser Gruppen und auch jede Person in dieser Gruppe hat ihre eigene Geschichte, weshalb sie hier ist, auf welchem Weg sie quasi hierher gekommen ist, wie sie sich hier integrieren konnte oder eben auch nicht. Und ich glaube, man tut eben den Tibeterinnen und Tibeterinnen Unrecht, wenn man sie quasi so als homogene Einheit versteht und auch so mit ihnen umgeht. Das sind genauso individuelle Geschichten, wie wir auch haben. Und ich glaube, das muss man auch immer wieder sich sagen und im Kopf haben, um mit den Personen als Personen sprechen zu können und um das auch zu würdigen, diese verschiedenen Geschichten. Es gibt negative, schwierige Geschichten, es gibt auch sehr positive, gute Erfahrungen, es gibt Personen, die, wie soll ich sagen, auch gegenüber der Schweiz oder gegenüber über China überhaupt kein Problem haben, wo es kein Punkt ist und die auch nicht über diese ganzen politischen Dinge immer sprechen möchten, die es auch satt haben, diese Schwarz-Weiß-Folie immer vorgesetzt zu bekommen, sondern wo es dann eben um andere Dinge gibt. Und ein Anliegen oder vielleicht so ein Gedanke eben hinter dieser Ausstellung ist auch zu zeigen, es gibt mehr. Es ist eben nicht alles nur Schwarz-Weiß und es ist nicht alles immer auf dieser politischen Schiene festzumachen, sondern es gibt auch noch Dinge und Geschichten hier, die dieses Bild einfach auch differenzieren und differenzieren müssen.
Zweiter Rundgang, diesmal mit Zering. Er ist 51 Jahre alt.
Ich bin seit 1993 in der Schweiz. Also bin ich schon 26 Jahre in der Schweiz.
Und macht zurzeit die Zusatzausbildung als diplomierter Pflegefachmann ebenfalls an der Höheren Fachschule in Winterthur. Sein Blick im ersten Raum bleibt sofort hängen am Bild seiner Heiligkeit, des heutigen 14. Dalai Lama.
Für mich ist alles. Ist meine, wie sag mal, ist Gott. Ohne Dalai Lama wäre schwierig zum Leben.
Bilder des Dalai Lama, beginnt er zu erzählen, seien auch der Grund für seine Flucht gewesen. Er habe zusammen mit Kollegen Protestplakate verteilt, weil die chinesische Regierung ein Bilderverbot erlassen hatte.
Weil damals, 1992 und 1993, es war Thema gewesen, dass wir dürfen keine Fotos vom Dalai Lama behalten. Und deswegen gegen den wir haben demonstriert. Darum, als ich gerade das Foto gesehen habe, dann hat mir gerade Sinn gekommen.
Sie haben ein Plakat aufgehängt und dann kam die Polizei, oder wie war das?
Ja, und dann kam die Polizei und sie hat das gefragt und hat sie anschließend draußen gefunden, dass ich und ein paar Kollegen waren. Und sie haben uns verhaftet und ins Gefängnis gebracht.
Wie sind Sie da rausgekommen?
Da im Gefängnis auch arbeitet weder auch. Sie haben uns geholfen, wie der Weg ist zum Flüchten. Und deswegen, also ich möchte nicht viel darüber reden. Es tut mir leid, aber ich darf nicht darüber viel reden, weil es geht um das Leben von den anderen auch im Tibet.
Wollen wir das ganz streichen oder wollen Sie es so gesagt haben? Das
können Sie schon lassen, weil ich habe keinen Namen und so genannt. Sie wissen nicht, welches Gefängnis und so. Darum. Ja, so viel darf ich schon sagen, aber mehr nicht.
Ähnlich wie die beiden Frauen zeigt auch Zering im nächsten Raum kein Interesse an den Bergsteigergeschichten Heinrich Harrers und Peter Aufschneiders. Wir gehen also weiter in den dritten Raum, wo den Wänden entlang Dokumentationen hängen zu Heinrich Harrers und Peter Aufschneiders Reise durch Tibet. Ein großes, vergilbtes, amtliches Schreiben, ausgestellt in tibetische Schrift, zieht sofort Zerings Aufmerksamkeit auf sich.
Alles hier. Ich kann nicht so gut lesen, weil ich sehe das nicht so gut. Aber das ist schon tibetische Schrift, das weiß ich schon, weil ich das gelernt und ich weiß, was um das geht.
Es handelt sich um die tibetische Ausreiseerlaubnis für Heinrich Harrer.
Und dieser Brief ist geschrieben worden, wann war das?
Und das sehe ich das nicht, Jahrgang 1961, oder?
51.
51, das war darum. Das zeigt, dass Tibet war vorher Freiland, oder? Freies Land, ja.
Als Folge der politisch unsicheren Lage im Zuge der Machtübernahme Chinas sahen sich Harrer und Aufschneider gezwungen, Lhasa im November respektive Dezember 1950 zu verlassen. Jeder mit seiner persönlichen Sammlung von Objekten, Fotografien und Dokumentationsmaterialien. Heinrich Harrer kehrte 1951 nach Europa zurück, von wo er bald wieder zu neuen Reisen aufbrach. Peter Aufschneider dagegen begab sich im Januar 1952 nach Nepal, wo er bis zu seinem Tod mehrheitlich lebte.
Das vergilbte Dokument, das Zering so fasziniert studiert, ist die tibetische Ausreiseerlaubnis für Heinrich Harrer aus dem Jahr 1951. Der Stempel löst bei Zering Emotionen aus. Denn dieser Stempel beweise, dass Tibet einst selbstständig war, ein freies Land. Ein freies Land, das der heute 51-Jährige allerdings so nie erlebt hatte. Als er geflüchtet ist in die Schweiz 1993, galt er nicht als Tibeter, sondern als Chinese.
Zum Beispiel da in der Schweiz, ich habe da die Führerschein und da darf ich auch keine Tibet schreiben, weil Tibet gehört zu China. Ich weiß nicht, von woher bin ich. Ich bin keine Chinesin, aber ich bin doch da kein Tibeter und das ist sehr schwierig.
Was steht im Führerschein?
Jetzt Schweizer, weil ich bin Schweizer, ich bin auch vorhin statt der Volksrepublik auf China.
Also Sie sind quasi als das bezeichnet, was Sie hassen?
Ja.
Und jetzt sind Sie Schweizer?
Jawohl, seit 11 Jahren so bin ich Schweizer, ja.
Ist das besser?
Viel, viel besser als ohne Land.
Er wendet sich von den Dokumenten ab hin zu zwei zerzausten Pelztierchen in einer Vitrine. Zwei Pelztierchen, die auf den ersten Blick aussehen wie zwei langhaarige Meerschweinchen mit Hörnern. Sie zaubern Tenzing ein Lächeln ins Gesicht.
Ich habe viel mit dem Jagd gespielt, im Tibet auch.
Die Pelztierchen sind also keine Meerschweinchen, sondern zwei Spielzeugtierchen, zwei Yaks, Nachbildungen der typischen langhaarigen tibetischen Hochlandrinder, die für die nomadische Gesellschaft so zentral sind wie die Kühe für die Schweizer Bauern. Seine Eltern hätten auch drei gehabt, Yak und Tree. Tree? Was meint damit Tree?
Yak ist männlich und die ist frauenlich.
Die.
Und dann die, nur die. Die heißt es frauenlich. So sind zum Beispiel Hahn und Hühn, oder?
Also es gibt weibliches Jagd.
Weibliches Jagd heißt man nicht Jagd, sondern die. Sagt man nicht Jagd, sondern die. Die heißt das weibliche Jagd.
Also wie bei uns die Kuh und der Stier.
Kuh und Stier, genau, ja, genau. Das wollte ich sagen, genau.
Neben den beiden Pelztierchen liegt die Steinschleuder. Anders als die beiden jungen Frauen erkennt er das Objekt sofort.
Das ist Wurdo, das ich mit dem Stein werfe.
Was löst das aus?
Sie haben mich kurz nach Tibet gefragt, weil ich fühle mich jetzt gerade bin ich im Tibet, weil ich so Jagd und so ein Ziege sehe mir ganz selten in der Schweiz oder vor allem aus Tibet. Ich habe mich gerade in meine Kindheit, sie hat mich gerade in die Kindheit gebracht.
Wie war die?
Ist schön und traurig auch, weil traurig ist, dass ich darf nicht mehr nach meinem Land besuche. Aber schön ist das zu erinnern, dass ich habe so schöne Zeit auch gehabt mit meinen Eltern und so.
Wie haben Sie da gelebt? Auf dem Land oder in der Stadt?
Auf dem Land, ja.
Ist Ihre Familie hier? Ich meine hier in der Schweiz.
Meine Tante ist schon in der Schweiz, aber meine Mutter ist schon lange in Tibet gestorben. Und mein Vater wollte 2012, er wollte unbedingt mich sehen. Ich darf nicht nach Tibet reisen. Und deswegen müsste ich ihn nach Indien bringen, das habe ich so organisiert. Und dann hat er mich da in der Schweiz besucht, hat 3 Monate da gelebt. Er dürfte eigentlich da in der Schweiz leben, aber er wollte nicht, weil er fühlt sich einsam und er konnte keine Sprache und für ihn ist es sehr schwierig. Er ist jetzt bald 90 Jahre alt und er wollte unbedingt entweder im Kloster oder irgendwo in Indien und ich unterstütze ihn finanziell und lebt jetzt in einem Kloster in Mysore. In Südindien, in Kanada und dort ist ein tibetisches Kloster in Bellacopi.
Hätte er wieder nach Tibet zurück können oder nicht?
Nein, er dürfte kein, er hat keinen Reisepass und so, er dürfte gar keinen nach Tibet reisen. Wenn er würde, dann würde ich verhaftet oder weiß nicht was.
Schon seltsam.
Ja, sehr seltsam, aber es ist unser Schicksal.
Wie ist das, wenn Sie jetzt Tibet im Museum sehen?
Ja. Ich fühle mich wirklich glücklich und fühle mich wie ein Privileg, dass ich so sehe, dass unsere Kultur, dass wir dürfen das über das diskutieren und wir haben Recht über das zum Lernen auch. Das finde ich wirklich ein Privileg, weil im Tibet selber ist ständig zerstört. Sprache auch, jetzt ist wirklich Sprache ist verboten dort im Tibet und sogar die Foto vom Dalai Lama auch nicht behalten wird als Kriminal behandelt und deshalb, ja.
Wir schauen uns sämtliche Vitrinen an, diejenigen mit dem tibetischen Geld, diejenigen mit den tibetischen Trachten und Magistratenmänteln, dem Schmuck und den Schlagfeuerzeugen. Vor der Vitrine mit den religiösen Gegenständen bleibt er stehen. Wie fast alle Tibeter sei er Buddhist, überzeugter Buddhist. Er bete jeden Tag, rezitiere die Mantras, sei Anhänger von Tara, einer weiblichen Gottheit, die für Güte und Mitgefühl steht und für eine friedliche Haltung also. Die ausgestellten Gegenstände kennt er alle. Sie bedeuten Heimat. Bei 6 kleinen Bechern, die nebeneinander in einer Reihe stehen, runzelt er jedoch die Stirn.
Da, zu daheim, 1, 2, 3, 6, da fehlt 1, sollte eigentlich 7 sein, wie 1, 7. Da fehlt ein Stück.
Da fehlt ein Stück, es müssten eigentlich 7 sein. 7 kleine Opferschüsseln, erklärt er, in denen man Wasser opfert. Wasser, das sich alle leisten können, so dass die Reichen nicht in Versuchung geraten, mehr zu geben als die Armen, um dafür dann auch mehr zu erwarten. Wasser stehe immer allen zur Verfügung. Und so kann das Herz beim Opfern frei bleiben von Geiz.
Ja, das sind diese kleinen Wasserschalen, die man eigentlich auf den Altar stellt. Und das Problem dabei ist, dass es in der Harrer-Sammlung eben nur 6 Stück gibt. Also es fehlt ein Schälchen. Und ich habe dann überlegt und mich entschieden, dass ich diese 6 Stück ausstelle. Und habe auch bei 2 tibetischen Kollegen gefragt, ob das geht oder ob man das eher nicht machen sollte. Und beide haben dann sich so geäußert, dass es zwar nicht korrekt ist, aber dass man das doch machen kann, weil es ist ja auch nicht ein Altar.
Aber wenn es jetzt ein Altar gewesen wäre, wäre es nicht gegangen?
Dann hätte ich das sicher nicht gemacht, ja. Und es ist auch so, dass ich das noch erläutern werde auf der zugehörigen Textbahn und den Grund angebe, weshalb eben nur 6 ausgestellt sind und nicht 7.
Kurz vor Ausstellungsschluss machen Sie das noch?
Ja, jetzt kurz vor Ausstellungsschluss mache ich das noch. Das hat auch den Grund, dass diese Ausstellung dokumentiert wird. Es wird eine 360-Grad-Dokumentation geben, die dann weiterleben wird. Und für eine solche Nachexistenz ist das meiner Ansicht nach wichtig, das auch zu erklären, was der Grund ist. Weil eben doch auch Personen darauf reagieren. Ich wurde schon einmal darauf aufmerksam gemacht und dann soll man die Chance nutzen und solche Fehler dann eben auch erklären.
Nicht ein Fehler, es ist einfach eine Leerstelle gewesen.
Oder es ist eine Leerstelle. Und die Frage ist ja auch immer, oder was macht man mit Lücken in der Sammlung? Füllt man jede Lücke oder steht man auch zu einer Lücke und zeigt eben das, was die Sammlung hat? Aber ich denke, es braucht eben eine Erklärung dafür, für Personen, die sich in diesem Kulturkreis mit solchen Praktiken auskennen und die eben von ihrer Überlegung das als Fehler interpretieren.
Also wir sehen jetzt an diesem kleinen Schälchen, wie komplex eigentlich jedes Ausstellungsobjekt sein kann, gerade wenn es um eine lebende Kultur geht eigentlich.
Ja. Ja, absolut. Also ich sehe das genauso. Und man muss eben auch immer überlegen, wo setzt man den Schwerpunkt und zu was für Reaktionen kann es eben auch führen. Oder wenn man einen Grund hat, um das so auszustellen, aber es eben einen anderen Grund gibt, der das dann eigentlich als nicht korrekt interpretiert. Und mir persönlich ist das immer ein ganz großes Anliegen, gerade auch bei einem solchen Thema und bei solchen Sammlungen, dass man eben ins Gespräch treten kann, dass man Dialoge fördern kann, dass man sich miteinander unterhalten kann und so auch zu Wissen gelangt oder eben zur Erfahrung gelangt, die ich gar nicht haben kann, aber die eben Personen, die zum Beispiel mit dieser Kultur aufgewachsen sind oder sie irgendwie in sich verkörpert, dann hineinbringen können.
Die dritte und letzte Gruppe besteht aus Vater und Sohn. Dawak Yalcin, 68 Jahre alt, und Lobsang Tenzing, 29 Jahre alt. Der Vater Dawak Yalcin ist als 8-jähriges Kind zusammen mit seinen Eltern aus Tibet nach Indien geflüchtet, später dann vom Roten Kreuz in die Schweiz gebracht worden. Lobsang Tenzing, sein Sohn, ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Beide schauen sich freundlich interessiert den ganzen ersten Raum an, bis zu den Adidas-ähnlichen rot-weißen Turnschuhen. Hier verdüstert sich plötzlich Dawak Yalcins Gesicht. Die rot-weißen Turnschuhe aus Leder sind bemalt mit tibetischen Schriftzeichen, hergestellt wahrscheinlich in den 1990er Jahren.
Also darauf steht Om Mani Padme Hum, ist ein tibetisch-buddhistisches Mantra, die wir im Buddhismus oft rezitieren. Und mein Vater meinte zusätzlich noch, dass normalerweise ist es ein Mantra, das man nicht auf Schuhen schreibt.
Also es stört ihn, dass das Mantra auf Schuhen steht.
Genau.
Warum?
Weil das ist heilige Worte.
Dawak Yalcin ist zu höflich, um seinen Ärger explizit zum Ausdruck zu bringen. Trotzdem lässt er keine Zweifel daran, dass diese Schuhe für ihn eine Provokation sind. Er vermutet, dass sie aus chinesischer Fabrikation stammen, mit dem Ziel, die tibetische Religion mit Füßen zu treten und zu verhöhnen. Sein Sohn interessiert sich mehr für die Bücherwand. 7 Jahre im Tibet steht dort, Buch an Buch, in 50 Sprachen übersetzt, millionenfach verkauft, der autobiografische Bestseller Heinrich Harrers.
Ich habe es auch erst jetzt in dem Moment gefasst, wie viele verschiedene Versionen oder wie viele verschiedene Sprachen es davon gibt, was ich es jetzt vor mir habe.
Also Tibet ist eigentlich sehr berühmt, die Tibeter auch.
Das ist so, ein Fluch und Segen.
Warum?
Einerseits natürlich ein Segen für uns aus politischer Sicht, dass wir sehr viel Sympathie genießen auf der Welt. Andererseits lastet auch ein gewisser Druck auf viele junge Tibeter, dass wir einer gewissen Norm entsprechen sollten.
Und die wäre was?
Nett, respektvoll, dankbar, lieb. Aber auch natürlich, dass nicht zu, wie sagt man, also ich selbst bin ein sehr selbstbewusster junger Mann. Das passt eigentlich nicht so ins Bild. Wir sollten normalerweise eher ein bisschen, wie sagt man, down to earth, sagt man auf Englisch, auf bodenständig, genau.
Im Gegensatz zu vielen anderen Tibetern, erklärt er weiter, würde er laut seine Meinung sagen über die Politik Chinas gegenüber Tibet. Dass er sich damit eine Reise nach Tibet verbaue, das sei ihm egal. Anders sein Vater. Er würde gerne. Aber alle seine Anträge sind bis jetzt abgewiesen worden. Wir wechseln den Raum und stehen vor Heinrich Harrer und Peter Aufschneiters Bergsteigergeschichten. Den Sohn interessieren sie nicht, den Vater schon.
Seine neue Popularität verhalf ihm zu wissenschaftlichen Auszeichnungen. So verlieh ihm die Universität Graz 1964 eine Ehrenprofessur. Auch wenn Harrer bewusst war, dass sein Vorgehen nicht auf der Grundlage ethnologischer Methoden und Theorien aufbaute, so nützte ihm dieser Titel doch hier und da, um seine Ziele zu erreichen. Nach seiner Zeit in Tibet hatte er nun also zum Lebensentwurf eines Expeditions- und Forschungsreisenden gefunden. Die Vermarktung seiner Reisen und der Verkauf von Ethnographika finanzierten nicht nur seine Unternehmungen, sondern sicherten auch seinen Lebensunterhalt. Oft hatte er aufgrund seiner Bekanntheit und seiner geschätzten Beiträge auch großzügige Sponsoren auf seiner Seite.
Die ganze Hanne hat dann Koni, Pöle, Lenne, Tenne, Pöde, Labulina, Nedudi, Tabres, Koni, Kurzin, Jimbras, Sagutus.
Also er meint nur, dass besonders, also ihm ist besonders Heinrich Harrer bekannt und ihm gegenüber hat er, wie sagt man, eine sehr große Wertschätzung, weil dank ihm oder dank ihnen wurde erst eigentlich die ganze Thematik mit Tibet damals eigentlich in die Welt getragen.
Er, der Vater, habe Heinrich Harrer denn auch in Österreich einmal getroffen. Über die Nazi-Vergangenheit des legendären Gipfelstürmers verliert Dauer Gjalsen kein Wort. Wir betreten den Raum mit den Dokumentationen Harrers Reise und den Objekten. Identisch wie ihr Vorgänger bleiben die beiden stehen vor der Ausreisebewilligung Harrers.
Also für mich persönlich ist es einfach eine Bestätigung, dass wir dazumals aus politischer Hinsicht, eigenständig geworden und unsere Angelegenheiten selbst verwaltet haben.
Das heißt, Tibeter sind nie unter der China. Tibeter ist separat von China, wegen dem ist ein Visum bekommen.
Und ebenso wie ihr Vorgänger fesselt sofort auch die unscheinbare Steinschleuder ihre Aufmerksamkeit.
Wie sagt man, jede Familie.
Die Urdu, jede Familie hat eine. Und man werfe damit keine Steine auf die Tiere, sondern man schleudert sie hinter oder neben sie und treibt sie so in die gewünschte Richtung, erklärt Vater Sarah. Und der Sohn lacht.
Kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass man mit diesen Dingen gut zielen kann, aber anscheinend hat es funktioniert.
Doch sein Amüsement hat nichts mit der Kunstfertigkeit der Nomaden zu tun, sondern vielmehr mit dem kleinen Bändel an seinem Fußgelenk.
Also ich habe auch das Muster von dieser Steinschleuder, dem Seil habe ich auch. Also tragen wir öfters am Körper. Ich beispielsweise trage es am rechten Fuß. Hat für mich persönlich aber eine politische Bedeutung.
Was für eine?
Dass ich für die Unabhängigkeit des Tibets bin und mich auch einsetze.
Wie ist es für die beiden, wenn sie jetzt ihre eigene Kultur im Museum wiederfinden?
Das ist sehr gut. Zum Kennen ist sehr gut. Ich danke, so organisiert hat.
Der ältere Herr, der in der Schweiz unter anderem 23 Jahre als Textilarbeiter im Kanton Glarus und weitere 16 Jahre für die Eternit AG gearbeitet hatte, bedankt sich dafür, dass es solche Ausstellungen gibt, weil sie wichtig seien, gerade für die jungen Tibeter und Tibeterinnen. Sein Sohn, der in Zürich als Jugendarbeiter tätig ist, ist skeptisch.
Also für mich ist Museum immer Vergangenheit. Ich verbinde mit Museum Vergangenheit und ich möchte nicht, dass Tibet ein Teil der Vergangenheit wird, sondern eigentlich eher ein Teil der Zukunft wird. Aber andererseits natürlich auch, wie mein Vater gesagt hat, finde ich es auch schön oder wichtig, dass man den Leuten informativ Tibet näher bringt und auch alles erklärt.
Zum Schluss stehen wir vor der Vitrine mit den religiösen Objekten. Der Vater kennt sie ausnahmslos alle und auch er erkennt sofort, dass eine der Opferschalen fehlt. Der Sohn hört höflich zu, interessiert sich aber deutlich mehr für den traditionellen Schmuck in den Vitrinen daneben. Immer mehr Junge, erklärt er, würden diesen Schmuck heute wieder tragen. Sie sind Mode.
Der Buddhismus interessiert, oder die Religion interessiert eigentlich alle jungen Tibeter. Es ist nur der ganze Volumen, der ganze Inhalt, was man alles machen sollte, anscheinend schreckt viel einfach ab. Die Regeln, die eigentlich von den Eltern kommen, von den Großeltern, die auch für sich eigentlich gar keine Regeln für uns darstellen sollten, das schreckt die jungen Tibeter ab. So.
Meine Meinung ist, jetzige jungen Generationen denken, zum Beispiel Geburt und Tod ist ein Weg, oder? So nie denke für das nächste Leben, wie man soll gehen und wie man, wenn man gehen, wenn mit der Friedliche gehen, dann du musst jetzt anfangen zum besseren Weg zum Gehen, oder?
Seiner Meinung nach also denken die Jungen mit Geburt beginne das Leben und es ende mit dem Tod. Er aber, der an die Wiedergeburt glaubt, findet, die Jungen müssten weiterdenken an das, was später kommt und sich darauf vorbereiten.
Viele der jungen Tibeter kennen sich mit dem Buddhismus oberflächlich aus. Man weiß, dass es Wiedergeburt gibt. Man hat es noch nicht verinnerlicht. Man weiß, man liest es, man hat es gehört. Es wird gepredigt, dass man wiedergeboren wird, dass es nach dem Tod weitergeht. Dass es nicht nur, dass man nicht einfach nur den Tag genießen kann und bis man stirbt, sondern dass man auch Vorbereitungen treffen muss, jetzt schon in diesem Leben, für den nächsten Leben. Das weiß man, aber man hat es noch nicht, also man akzeptiert es auch und man nimmt es auch an, aber man hat es noch nicht verinnerlicht. Also ich interessiere mich sehr stark für den Buddhismus, ich habe es teilweise schon verinnerlicht, aber es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr, sehr langer Weg, den man gehen muss. Und das schreckt, glaube ich, sehr viele junge Tibeter ab.
Der Weg ins Jenseits ist ein Thema zwischen den Generationen. Der Weg im Diesseits ein anderes. Um sich auf diesem Weg zurechtzufinden, ist Lobsang vor einigen Jahren für ein Jahr nach Dharamsalach gegangen. Dharamsalach in Indien, wohin die tibetische Exilregierung 1959 nach dem blutigen Aufstand gegen die chinesische Vorherrschaft geflüchtet ist.
Und dort, ich habe das Gefühl, das alte Tibet lebt, moment, also lebt nach wie vor in Dharamsalach. Darum gehe ich auch immer wieder gerne zurück. Nach Dharamsalach, weil es sich dort fühle ich mich auf irgendeine Art und Weise eigentlich aufgehoben zu Hause. Dort sehen die Menschen gleich aus. Und dort spricht man die gleiche Sprache, dort zieht man sich gleich an, hat die gleichen oder ähnliche Probleme. Weil beispielsweise meine Schweizer Freunde haben nicht ähnliche Themen, haben auch natürlich auch die gleichen Themen mit den Eltern, aber auch ich habe noch zusätzliche Themen mit den Eltern, also Konflikte, sagen wir es so, die man austragen muss, die sich oft um die Thematik, um Tibet, Kultur, Religion, dreht, oder?
Dazu gehört auch, dass die Eltern sich für den Sohn eigentlich eine tibetische Freundin wünschen.
Muss für mich persönlich nicht sein. Also bei meinen Kindern würde ich es auch schön finden, wenn sie tibetische Partnerin hätten. Aber ich hätte genauso auch kein Problem, wenn es Afrikaner oder Albaner oder Schweizerin wären. So.
Dazu, ich habe nicht verstanden.
doch, sie haben schon verstanden.
Okay. Aber ich habe eine tibetische Partnerin.
Also, dann ist ja die Welt in Ordnung.
Ja.
Aber ich meine, darum, ich sage, dass man nicht vom Ursprung ist richtig. Wenn Schweizer mit Schweizer und Tibeter mit Tibeter.
Vom Ursprung her sei das richtig, wenn Schweizer und Schweizer und Tibeter und Tibeter. Doch wenn es anders kommt, sei es auch gut, schmunzelt er. Seine Tochter zum Beispiel sei seit 20 Jahren mit einem Schweizer zusammen. Und das funktioniere wunderbar. Martina Wernsdörfer, die Ethnologin und Kuratorin dieser Ausstellung, hat unsere Rundgänge begleitet. Auch sie zieht Bilanz.
Also eine Beobachtung ist sicher, dass die Verbindung zum ehemaligen Heimatland unterschiedlich intensiv ist. Also bei der ältesten Person, die eben selber noch sehr lange in Tibet gelebt hat, ist ein relativ großes Wissen noch vorhanden über die Verwendung der Gegenstände, über das Leben dort, über die gesellschaftlichen Kontexte. Das ließ sich sehr deutlich feststellen. Bei der jüngeren Generation, den beiden Frauen, die nicht mehr oder kaum mehr eigentlich in Tibet gelebt haben, merkt man, dass sie erstens vielleicht nicht mehr so viel wissen und andererseits aber auch vielleicht anders gerichtet sind. Also weniger in die Vergangenheit zurück, sondern dass sie ihr Leben hier verbringen, dass sie sogar eher wieder darauf sind, kulturelle Elemente wiederzubeleben, eben Gegenstände wie ein Feuerzeug als Schmuck im Tanz zu tragen, Kleidungen an kulturellen Anlässen zu tragen, um etwas vielleicht wiederzubeleben, neu zu beleben, in die Zukunft hinein, in dem Land, wo sie heute leben. Während die ältere Person vielleicht eher zurückblickt, also für ihn ist es mehr eine Vergangenheit, die diese Ausstellung hervorruft, eine Erinnerung, die zwar noch da ist, über die er noch sehr viel weiß, aber die bis zu einem gewissen Grad auch nicht mehr so existiert, wie er sie in Erinnerung hat.
Jetzt so gegen Ende dieser ganzen Ausstellungsgeschichte, Sie haben ja sehr viel geforscht, auch im Zusammenhang mit diesen doch auch noch vorhandenen Lücken. Was ist so die große Erkenntnis? Gibt es das jetzt nach Ende dieser Ausstellung?
Also ein Ziel ist sicher, dass die Ausstellung in ihrer Diversität, wie sie angelegt ist, jetzt mal eben nicht fokussierend auf besonders schöne Gegenstände, auf religiöse Aspekte allein, sondern die Vielfalt der Sammlung auch zu zeigen, recht gut funktioniert hat. Das heißt, es konnten viele Interessen abgeholt werden. Es kam eben dementsprechend auch zu vielen unterschiedlichen Begegnungen, Unterhaltungen, Gesprächen, sowohl mit dem hiesigen Publikum wie auch mit Menschen aus Tibet selbst.
Also quasi die Schleuder neben den Magistratenmänteln und neben religiösen Dingen, neben Alltagsgegenständen, das hat die Gespräche auch entsprechend verändert.
Ja, ich glaube, es ist eine Möglichkeit gewesen, auch Gespräche zu erweitern. Also bei jetzt auf ein hiesiges Publikum gesprochen, vielleicht auch Bilder, die wir selber und mich eingeschlossen haben, Erfahrungen mit Tibet haben, Geschichten, die man immer wieder vorserviert bekommt durch die Medien, durch eigene Erfahrungen, durch diese politisch sensiblen Themen auch, dass es hier eine gewisse Erweiterung stattgefunden hat, dass das tatsächlich eine Plattform war, um dieses eigene Bild etwas zu diversifizieren, Neues kennenzulernen, Überraschungen zu erleben auch im Hinblick auf Dinge, die man eben nicht gekannt hat bisher oder sich nicht bewusst war, wie komplex auch bestimmte Gegenstände mit ihren Hintergründen sein können.
Tibet oder die verlorene Heimat, eine Passage von Maya Brandle. Die Redaktion hatte Bernard Senn, die Texte aus der Ausstellungspublikation hat gelesen Christian Haller.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.